ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Bonjour, Tobi.
Bonjour, mon ami. Ça va?
Ça va? Ça va bien, ça va bien.
Super, super. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
Okay, da hört es bei mir dann auf. Da ist dann mein Französisch, 4 Jahre Schulfranzösisch dann am Ende.
Schau, da habe ich ja, keine Ahnung, jetzt mittlerweile gefühlt über 30 Jahre weiter trainieren müssen hier zu Hause.
Ja. Frankreich, also heute sind wir alle Franzosen, weil, also ich muss sagen, ich finde das cool. Frankreich greift ein bisschen durch, was Elon Musk und X betrifft. Denn die haben einfach mal gesagt, hey, wir machen jetzt mal eine Hausdurchsuchung beim Pariser Büro von X. Finde ich gut.
Ja, also was ist der Grund? Diese Grog-Sache, wo du Frauen und junge Menschen in Bikini und sonstigen Posen generieren lassen konntest, oder?
Genau, also genau genommen gibt es nicht nur diesen einen Vorwurf, sondern es gibt sehr viele. Also die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen in den Bereichen Beihilfe zum Besitz kinderpornografischer Darstellung, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also Holocaust-Leugnung.
Ja.
Ja. Und Datendiebstahl. Und da würde ich mal sagen, das sind alles schwerwiegende Vorwürfe. Es sind nur Ermittlungen. Also es ist jetzt noch kein Urteil gesprochen, es ist noch niemand schuldig gesprochen an der Stelle. Aber ich sag mal so, ein Unternehmen, das diese Ermittlung gegen sich hat, das heißt ja auch schon was. Also weiß jetzt, also ein Unternehmen, dem ich komplett vertraue, das hat diese Probleme nicht, weißt du?
Muss man dazu sagen, dass die Franzosen da schon sehr krass sind und auch regelmäßig durchgreifen. Du erinnerst dich vielleicht vor 2 Monaten, 3 Monaten ist es her, da gab es auf Temu oder, auf Shein oder wie auch immer dieser chinesische Superbilliganbieter heißt, gab es Puppen zu kaufen, Plastikpuppen in Form von, ich sag jetzt mal, 6- bis 8-jährigen Kindern. Mit 3 Löchern, die man, also du verstehst, was ich meine, sehr, sehr widerlich. Okay. Und es waren wirklich eindeutig Kinderpuppen, also keine 6 Puppen mit erwachsenen Frauen, Männern, was auch immer. Und die Franzosen haben, damals habe ich das so mitbekommen, als einzige wirklich durchgegriffen. Das wurde dann auch relativ schnell gelöscht. Aber was die Franzosen gemacht haben, das liest nämlich meine Frau logischerweise, die ja immer wieder mal den Figaro liest, die haben auch die Käufer dieser Puppen in Frankreich belangt und teilweise auch verurteilt.
Mhm. Ja, also es finde ich auch gut, dass man da durchgreift, weil sowas kann man nicht unterstützen. Und das ist natürlich ganz widerlich. Aber auch was bei Twitter oder X da los war mit dem Generieren von Fotos. Wir haben darüber gesprochen. Jede Person konntest du mit einem einfachen Grog-Prompt in den Bikini setzen oder in eine aufreizende, wie auch immer, sexuelle Pose versetzen. Das hat von niemandem Halt gemacht, nicht vor Kindern, einfach von niemandem, ganz, ganz widerlich. Und ich finde es gut, dass man da auch mal durchgreift. Ich weiß, dass die Europol da auch mit involviert ist, also auch eine europäische Initiative, aber das muss weitergehen. Ja? Also, ja. Also ich wüsste nicht, dass X jetzt noch Büros in Deutschland hat, die man besuchen kann. Mich hat es gewundert, dass die da in Paris überhaupt was haben. Also dass da nicht nur ein Briefkasten steht oder so. Aber offensichtlich haben die ja da noch Leute sitzen.
Ja, anscheinend. Deswegen sind sie da rein. Ich finde das auch sehr spannend. Es ist ja momentan sehr viel Bewegung drin, nachdem die Australier ja ein Social-Media-Verbot für junge Menschen unter 16 eingeführt haben, das ja doch ziemlich durch die Presse auch ging, wollen die Spanier das ja auch machen. Und auch das hat wiederum, das ist auch sehr spannend, weil gerade dann Ex-Twitter dann wieder dagegen schießt. Also da hat der Musk sich dann wieder geäußert auf seinem Dienst und schrieb also, dass der spanische Premier Sanchez, wie hat er geschrieben, der dreckige Sanchez ist ein Tyrann und Verräter des spanischen Volkes und dann noch so ein Kacke-Emoji.
Gut, wenn du diese ganze Entwicklung siehst in Verbindung mit hier diesen Epstein-E-Mails, wo der Elon Musk sich da anbiedert, auf diese Partys kommen zu dürfen und da wohl abgelehnt wurde. Also das ist ja alles, ich will das gar nicht in Verbindung bringen, dass da, also.
Aber ich bin gerade im Moment ein echter Fan von Musk.
Okay.
Also, ehrlich, ich hätte es nie mehr gedacht, also seit langem schon nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, der hat nämlich Starlink abgeschaltet in der Ukraine, aber nur für die Russen, die dort sind, weil die dort nämlich, machen wir uns nichts vor, eigentlich nichts zu suchen haben und nicht da sein sollten. Das Problem war, dass beide Seiten Starlink eigentlich benötigen für Kommunikation unter ihren Truppen an der Front, also es geht wirklich nur um die Front in dem Fall, und auch zum Lenken und Steuern von Drohnen, Aufklärungsdrohnen, Selbstmorddrohnen oder Kamikaze-Drohnen, wie auch immer die heißen mögen. Und jetzt hat er nach offensichtlich langen Diskussionen auch und vielleicht auch ein bisschen Druck vom Trump dabei, der ja den Friedensnobelpreis haben möchte, und jetzt gehen russische Starlink Antennen nicht mehr. Die hätten eigentlich sowieso nie gehen dürfen, weil die sind hätten da gar nicht hingeliefert werden können. Aber man weiß, da sind Tausende im Einsatz. Und jetzt haben sie zwei Sachen eingeführt. Und zwar in der Ukraine funktionieren die Starlink-Schüsseln nicht mehr, wenn sie, Achtung, schneller als 90 km/h fahren. Das finde ich sehr spannend. Okay. Ja. Das ist aber nur gegen die Drohnen, weil diese Kamikaze-Drohnen zumindest im Endanflug deutlich schneller sein müssen, weil sonst kann man sie abschießen oder leichter abschießen. Und alles, was schneller als 90 km/h ist, funktioniert jetzt nicht mehr. Und das Zweite ist, man muss jetzt seine Starlink-Antenne auf eine Whitelist setzen lassen, wenn man sie in der Ukraine betreiben möchte. Und das geht mittlerweile nur, wenn man mit seinem Ausweis in Kiew oder Kharkiv oder wo auch immer das noch möglich sein mag, ins Bürgerbüro kommt und die Seriennummer seiner Schüssel mit.
Also, erstens, ich bin nach wie vor kein Fan, weil warum kann ein Psychopath Elon Musk einfach das entscheiden? Also das ist mal schon mal das eine. Warum hat er die Macht, da einem Land das Internet abzudrehen? In dem Fall finden wir das gut, ja, dass die Russen die Drohnen nicht mehr steuern können. Aber wenn jetzt bei uns der nächste Wahlkampf ist, dann sagen sie, nee, Deutschland, da wollen wir mal ein bisschen Panik machen, wir schalten es mal für die ab. Also nee, finde ich nicht gut. Das Zweite, was ich mich gefragt habe, genau, wie können die das steuern? Dass jetzt nur die russischen Antennen keine Verbindung mehr kriegen. Es ist natürlich schwierig, technisch abzubilden. Das heißt, du musst es mit so einer Whitelist-Funktion machen. Ich mag ihn trotzdem noch nicht. Also das,
nein, natürlich nicht. Aber es war etwas, wo ich mir endlich mal wieder gedacht habe, oh, etwas ja, es kann über den Musk
wieder genau andersrum
ohne
sein,
Fluchen. Weißt du? Ja, das stimmt.
Ist, ja, also hab da leider wenig Vertrauen.
Ja.
Du hast aber wir bleiben auch nochmal geopolitisch, weil Polen hat jetzt gesagt, sie erlauben keine chinesischen Autos mehr auf den Militärbasen. Du darfst mit einem chinesischen Auto oder Elektroauto dort nicht mehr drauf fahren, weil sie sagen, ey, das sind einfach Smartphones mit Reifen, mit vielen Sensoren, mit Möglichkeiten, die Remote zu steuern, zu übernehmen und die Kameras einzuschalten. Und sagen sie, nee, auf unseren Militärbasen geht das nicht.
Finde ich sehr vernünftig. Aber es zeigt ja auch, wenn man schon so weit ist, dass da dieses Vertrauen, dieses blinde Vertrauen, was wir jahrzehntelang, möchte ich fast sagen, hatten, jetzt einfach umgekehrt wird, weil wir einfach merken, wir haben vielleicht viel zu lange das zugelassen und es ist an so vielen Stellen schon eingesickert, dass wir das jetzt schon in Autos haben und merken, wir haben gar keine Hoheit mehr über unsere Daten. Oder eben auch den Ausschluss von Leuten und von Systemen aus unseren Netzen. Da müssen wir jetzt verbieten, dass die in ein Gelände reinfahren mit einem Auto aus einem bestimmten Land. Das ist schon spaßig.
Ja, es ist, ich meine, dass diese Autos die Technologien haben, zurückzuverfolgen, wo fahren sie hin, wie lange stehen sie da und auch Kameras haben. Also auch deutsche Autos haben diese ganzen Sensorik natürlich drin, ja, klar.
Ich habe heute einen Thread gesehen, vielleicht finde ich ihn noch, ich bin jetzt nicht sicher, ich werde ihn auch jetzt nicht sehr konkret benennen können, wenn ich ihn finde, packe ich ihn in die Shownotes natürlich. Da ist eine Frau, die hat sich einen Neuwagen gekauft in den USA, das war ein Toyota, glaube ich, so ein Vierradantrieb gedöns, und die hat gesagt, sie hat keinen Bock auf Datenweitergabe und fing dann dort an, bevor sie vom Hof gefahren ist, sich auszuopten, also ein Opt-out zu machen aus allen, die wir sammeln hier, und das ging minutenlang. Und da kam es dann auch eine Sache, wo du dann sagst, hier die auch nicht. Und da hast du quasi eine SIM-Card deaktiviert, die da drin ist. Und dann konntest du einzeln auswählen, welche Dienste du haben möchtest und welche nicht. Und das war irgendwie gefühlt seitenlang. Wahnsinn, wo die Daten alle hingehen. Also Phänomen. Ich suche das mal raus. Vielleicht ist das sogar ein Thema, wo wir dann im Detail nochmal in der nächsten Folge drüber sprechen können.
Ja, ist spannend. Wenn du es so findest, dann schick mal, dann können wir es vielleicht mal aufbereiten. Ne?
Ja.
Das ist schon cool. Aber also das ganze Autothema, das haben wir immer wieder irgendwie. Also wir sind ein IT-Security-Podcast oder sind mal angetreten als IT-Security-Podcast und haben jetzt hier so Themen wie, keine Ahnung, geopolitische Cyberkriege, Autos, die nicht mehr irgendwo hinfahren dürfen. Das ist schon auch,
Ja.
also der hat sich ein bisschen entwickelt von unseren ersten Folgen zu jetzt, muss
Das
man sagen.
stimmt, aber es ist Cyber Security, machen wir uns nichts vor.
Ja,
Wenn du,
natürlich.
Klar,
Klar,
alle.
klar. Also die Welt geht online, die Welt geht in die Cloud, die Welt wird überwacht und wir reden drüber.
Ja, das stimmt.
Ja.
Bist du bei LinkedIn?
LinkedIn, da habe ich was, Tobi.
Ja, ich dachte es mir fast. Deswegen habe ich dir das Stichwort gegeben. Ich hab's wahrscheinlich haben wir das gleiche Thema hier auf der Liste.
Nee, glaube ich nicht. Glaube
Okay,
ich nicht.
dann fang an.
Ich habe eine Frage, Tobi. Ich habe ja vor einigen Folgen schon mal gesagt, wie ich LinkedIn finde, dass ich das jetzt, also für mich jetzt nicht die beste Social Media Plattform ist. Ich bin da auch, ich poste da auch und so weiter, aber ich finde, da ist ultra viel Dreck drin. Ja? KI-generierter Bullshit. Business Bullshit. KI-generierter Business Bullshit. So will ich sagen. Ja. Und was mir aufgefallen ist, ich kriege seit 4, 5 Monaten mehr E-Mails, mehr Spam, mehr Anfragen über LinkedIn. Also Spam, also halt normale Anfragen. Und das sind immer Leute, die irgendwie ein Meeting mit mir wollen, die was verkaufen wollen und so weiter. Jetzt hatte ich mal eine Zeit lang, dass ich denen ehrlich geantwortet habe, ja, so nach dem Motto, da habe ich überhaupt kein, ja, wollen Sie hier nächste Woche 15 Minuten mit mir sprechen? Sage ich absolut überhaupt gar nicht, ja, auf gar keinen Fall. Das klingt nach einer ganz furchtbaren Idee. Habe denen so geantwortet und dann hört das auch auf. Ist natürlich ein bisschen arschig, gebe ich zu, macht aber Spaß. So, jetzt habe ich damit aufgehört und habe gedacht, okay, ich ignoriere es einfach. Ich antworte einfach nicht.
Okay.
Aber dann geht's los. Dann kriegst du eine Nachfrage, zwei Nachfragen, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Die hören nicht auf. Also für mich, also ich verstehe das ja, wenn du keine Ahnung, im Vertrieb arbeitest, wenn du selbstständig bist und du machst Kundenakquise, dann schickst du mal eine Mail hin. Wenn du auf Desinteresse stößt, schickst du vielleicht nochmal eine zweite und vielleicht würde ich noch eine dritte akzeptieren. Aber dann muss doch Schluss sein. Wenn du keine Antwort bekommst, dann denkst du dir einfach, okay, gut, der hat einfach keinen Bock auf mich. Aber dann auch weiterzumachen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht.
Kommt das automatisch oder machen die das wirklich
Nee, es
händisch?
kommt alles automatisch. Das
Ja,
ist alles
eben,
hier
dann
LinkedIn Sales
ist dem Bot
Navigator,
ist
irgendwelche
eben
Flows eingebaut und es geht automatisch. Aber
siehst du?
weißt du, wenn mir jemand sieben Nachrichten bei LinkedIn schreibt, dann würde ich dein Produkt aus Prinzip schon nie mehr kaufen. Ganz ehrlich, egal was du hast. Wenn du den Fluxkompensator hast, das Perpetuum mobile, ich sage, okay, dann ohne den Trost. Ja,
Pass mal auf.
aber.
Weißt du, was ich dir darauf antworte? Ich lese dir eine Hörerpost vor.
Okay.
Außerdem solltet ihr von X und Facebook-Wahlen wegkommen und euch mit dem Fediverse und Mastodon beschäftigen. Liebe Grüße, Chris. So,
Ja,
da.
der Chris hat vollkommen recht. Also, wir sind von X meist. Also weitestgehend weg.
Ja,
Also ich habe noch
voll.
den Account, weil ich immer mal wieder Sachen nachschauen muss. Also jetzt diese ganze Grog-Geschichte, das muss ich mir anschauen, ob das wirklich auch so stimmt, was du da liest, weil im Endeffekt ja, ist ja auch viel Fake unterwegs. Aber ich bin da nicht mehr aktiv. Und wir posten auch nichts. Also auch unser Podcast findet da thematisch nicht mehr statt.
Ja.
Das ist das Wichtige.
Aber wir haben doch keine neuen. Mastodon haben wir einen Account. Nutzen,
Ja,
ja, posten
persönliche
wir hin und,
Accounts, ja,
genau,
genau.
hin und wieder, aber ist jetzt nicht, ist auch nicht, Social Media ist auch nicht so unser Thema. Wenn, dann regen wir uns eher über X auf. Aber Chris, vielen Dank für die Info. Du hast auch ein PDF mitgeschickt mit ganz spannenden Dingen. Das packe ich einfach auch mal in die Shownotes. Das ist vielleicht was Interessantes für Leute, die auch mal, ich sage jetzt mal, von den amerikanischen Dingen wegkommen wollen. Der Chris hat da auch insbesondere auf unsere Browseraktivität oder deine, du hast ja darüber berichtet, geschrieben und er hat eine Liste aufgeführt, ja, was es so für Alternativen gibt, die keine oder wenig Daten sammeln. Und ja, ich stelle die einfach mal rein, wer gucken möchte, da
Ich
findet
habe
er.
aber, also unabhängig vom Chris, tatsächlich 2 Tage vorher auch den Podcast-Bot, der postet, wenn wir eine neue Folge rausbringen, auch bei Mastodon eingestellt. Also wenn da poste ich auch jetzt jeden Dienstag um 8:05 Uhr oder sowas, wenn eine neue Folge erscheint, ist also auch mit drin.
Sehr
Also
schön.
die Info kommt jetzt bei LinkedIn, meinem Lieblings-Business-Network, ne? bei Mastodon und bei Blue Sky.
Sehr schön. Sind deine LinkedIn-Kontakte in den Epstein-Files? Weißt du das?
Nee, da habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich habe nur die Seite gesehen, dachte, was für eine geile Idee.
Genau.
Ich will es gar nicht wissen.
C. Finke hat ein kleines Tool auf GitHub eingestellt, also github.com/cfinke/apps.in, wie LinkedIn. Und da kann man gucken, ob irgendwelche von seinen, keine Ahnung, 7000 Kontakten in den Apps jedenfalls vorkommen. Wobei man dann fairerweise vorsagen muss, ganz wichtig, dass du da drin stehst, heißt ja gar nichts. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen und das ist auch so eine, finde ich jetzt eine ganz schwierige Sache. Ich glaube, bei der Stefanie von und zu oder wie auch immer Gutenberg war das der Fall. Die taucht da zweimal auf und der Grund ist, und es scheint wohl auch wirklich so zu sein, die hat einfach ein Konto bei derselben Bank wie der Epstein gehabt. Und dann tauchst du halt in so Ermittlungsbehörden offensichtlich auch auf. Also, ne, deswegen muss man da schon höllisch aufpassen, aber es gibt ein Tool, das überprüft deine LinkedIn-Kontakte auf den Apps. Finde ich auch phänomenal.
Ja, okay. Also die Idee ist natürlich wieder sensationell. Genau wie dieser Typ, der die ganzen Veröffentlichungen, das sind ja Millionen von Dokumenten und E-Mails in eine quasi gefakte Gmail-Inbox gemacht hat, die du im Prinzip wie Gmail bedienen kannst und durchsuchen kannst. Das finde ich auch.
Ich glaube, Wahnsinn. Das waren tatsächlich der hat quasi eine Kopie des Gmail-Kontos gemacht. Und das sind nur die Mails, also nicht die Dokumente und Videos und die ganzen Sachen, die sind separat. Aber alles, was E-Mail war, hat er da drin und du kannst dann quasi wieder Epstein selber auf seinem Rechner. Ja. Ja, eigentlich nicht zu lachen, ehrlich gesagt.
Nee, aber das Internet macht halt da schon gute Dinge, um solche, ja, Riesendaten auch zu durchsuchen irgendwie. Ja. Und das ein bisschen ansprechender zu machen, weil machen wir uns nichts vor, wenn du jetzt Investigativjournalist beim Spiegel bist, dann weißt du, wie du rangehst an so eine Recherche, wenn du jetzt da 70.000 Aktenordner bekommst.
Na klar.
Der normale Mensch findet da gar nichts und kann damit nichts anfangen. Der muss glauben, was er da präsentiert bekommt. Und das ist halt momentan leider relativ viel Scheiß auch, ja. Also ich habe schon viele KI-generierte Fake-Bilder gesehen von irgendwelchen Prominenten, die mit Sicherheit nicht mit dem Epstein zusammen beim Kaffee trinken waren, weil das zeitlich sich gar nicht ausgeht. Aber die Bilder sind natürlich KI-generiert und wenn du das, sag ich mal, glauben willst, glaubst du es halt auch.
Ja.
Naja. Anyway.
Was hast du gegessen heute?
Ich habe heute ganz ungesund gegessen. Ich möchte es nicht sagen, weil es waren ein paar McDonald's Cheeseburger involviert. Keine Details.
Da muss ich sagen, da gibt es in London Ratten, die sich besser und gesünder ernähren.
Ja, gut, das kann sein.
Nein, pass auf.
Das würde ich generell so unterschreiben.
In London gibt es einen Breitbandanbieter, G-Network heißen die, und die sind pleite. Und pleite sind sie deshalb, weil Ratten weite Teile ihres Glasfaserkabelnetzes zerfressen haben. Was übrigens nicht neu ist. Das passiert regelmäßig auch hier in Deutschland, der Deutsche Telekom und Vodafone und wie sie alle heißen, Mnet, keine Ahnung. Jeder, der Glasfaser legt, dem kann das passieren. Und das hat einen einfachen Grund. Die Schneidezähne von Nagetieren wachsen nämlich ein Leben lang nach. So. Und das heißt, die müssen die abnutzen, um sie scharf zu halten. Und deswegen müssen die Tiere beständig an irgendwelchen harten Gegenständen nagen. Und diese Kunststoffummantelung von Glasfaserschutzrohren sind dafür perfekt. Also die sind schön hart, lassen sich aber trotzdem durchbeißen und damit wetzen die Dinger. Deswegen knabbern die sehr gerne an Glasfaserkabeln. Wenn sie aber zu fest beißen, macht's. Und dann ist halt die Faser im Arsch, auf gut Deutsch, und geht nicht mehr. Und G-Network hat das Problem auch. Bei denen war es aber deutlich stärker. Und zwar so extrem, dass quasi ihre Liegenschaften, also die Glasfasern, die sie verlegt haben, in einem so desolaten Zustand sind, dass sie auch keinen Investor mehr gefunden haben, der ihnen geholfen hat. Und sie sind mit, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr genau, es waren irgendwas um die 300 Millionen Euro Schulden jetzt in die Insolvenz gegangen. Und weißt du, warum die gerade mehr betroffen sind als Vodafone, Telekom, O2 und andere?
Ich weiß es leider, weil sie das Ganze grün gemacht haben. Ne?
Genau, es waren grüne Glasfaser, beziehungsweise die Hüllen bestanden hauptsächlich aus Soja- und Maismehl und rochen offensichtlich auch dann für die Ratten wie Nahrung, sage ich jetzt mal. Also nicht nur als Kauspielzeug zum Schärfen von den Zähnen. Ja, und dieser Duft von diesen, ich sage jetzt mal, pflanzlichen Bestandteilen, vegane Glasfasern, die Ratten dazu animiert, noch mehr zu futtern.
Ich habe auch Gedanken gemacht, als ich es gelesen habe, weil wenn ich mit meinem 3D-Drucker was drucke, dann ist es ja PLA, das ist meines Wissens nach auch diese Maisstärke oder auf Basis von Maisstärke, das ist ja auch kein Plastik, was du da normalerweise verdruckst, kannst du auch, aber normalerweise nimmst du eben das PLA und das habe ich auch draußen stehen, ich werde jetzt keine Nagel anlocken mit dem Kram. Ja?
Also, siehst du?
Ja, mal überlegen.
Phänomenal. Also Sustainability gone wrong.
Also ja, klar, also wo man Ressourcen sparen kann, sollte man es tun. Wo man auf Plastik und solche Stoffe verzichten kann, sollte man es tun. Es gibt halt einfach Einsatzzwecke, da geht es nicht.
Ja.
Und das haben wir jetzt gemerkt. Schade. Schade. Phishing. Ein harter Cut, weil wir kommen, also bin jetzt kein so Überleitungskönig wie du, Tobi. Aber,
ja, letztes Mal habe ich massivst versagt. Da musstest du ja sogar beim Schnitt noch so einen Einsprecher machen, weil ich Vollidiot die Deutsche Welle und Deutschlandfunk durcheinander, beziehungsweise gleichgesetzt habe. Nicht durcheinander gebracht, ich habe sie gleichgesetzt. Ganz ehrlich, für alle Hörerinnen und Hörer, als ich das gemerkt und der Rüdiger mir dann noch geschickt hat, wie er es gelöst hat, dann dachte ich, also die halten mich alle für bescheuert. Und wahrscheinlich habt ihr an dem Tag recht gehabt, aber passiert.
Ja, aber das ist ja unabhängig von der Aufnahme letzte Woche. Also von daher ist alles gut. Also, wir kennen diese normalen Bank-Phishing-E-Mails, die du bekommst und sagst, hier, log dich mal auf dein Konto ein, dann ist da irgendwie ein Link drauf, Link in der Mail, der auf eine Seite verlinkt, die nicht deine Bank ist, aber genauso ausschaut.
Genau.
So weit, so langweilig und so normal. Jetzt warnt aber mal wieder die DKB Bank vor einer ja doch bemerkenswerten Attacke, denn diese Phishing-Mails kamen per Post. Das heißt, du hast einen Brief bekommen, hast du aufgemacht, da war dann ein, ja, hier neues Bezahlsystem, bla, irgendein Text und ein QR-Code. Den QR-Code scannst du ein, kommst auf eine Seite, die dann dkb.app-verwaltung.app heißt.
Ja. Krass.
Also offensichtlich für den Kenner, für den Laien, der jetzt so einen Brief bekommt, vielleicht erstmal nicht. Ja. Ist interessant, weil da hat jemand Geld in die Hand genommen und hat pro Spam-Post
95 Cent
bezahlt.
Ja, genau. Also ich kenne so einen Fall auch schon, vor einem Jahr ist mir der über den Weg gelaufen. Damals hat der Rechtsanwalt Marc Maisch darüber berichtet und auch auf der letzten Itza in seinem Vortrag erwähnt und auch ein paar Fotos gezeigt. Da kam das von der Commerzbank, die war im Endeffekt dasselbe Gedöns, original oder sah zumindest sehr original aus, Briefkopf der Commerzbank, hier Online-Banking anpassen, QR-Code und so weiter und so fort. Also es war das gleiche Schema und ich kann mich erinnern, damals der Fall war so, die Frau, die diesen Brief bekommen hat, ist dann zur Commerzbank-Filiale um die Ecke gelaufen, hat die gefragt, machen wir das jetzt so? Und dann sagten die, wir kennen den Brief gar nicht, aber der schaut total echt aus. Und das Einzige, was dann bei genaueren Betrachten auffiel, ist, dass unten ist ja immer so im Kleingedruckten steht doch Vorstand und was nicht alles, Steuernummern und Pipapo, dass da einer der Vorstände ist schon vor 3 Monaten ausgeschieden und dieses Briefpapier hätte gar nicht mehr benutzt werden dürfen und so weiter und so fort.
Genau.
Und warte mal ganz kurz. Das hat die Bank nach mehreren Stunden, Minuten selber rausgefunden. Das war das Einzige. Die Frau hat es aber nur gemerkt, deswegen ist sie zur Commerzbank-Filiale gelaufen, weil sie bei denen gar kein Konto hat. Und sich nämlich fragte, wieso soll ich jetzt mein Online-Banking nochmal anpassen?
Okay, aber gut. Immerhin hat sie es gemerkt, sage ich mal.
Ja, Gott sei Dank.
Ein paar Tipps dazu habe ich gelesen, weil dieser Brief, den findest du auch im Internet, wie der ausschaut. Mhm. Haben sie gesagt, ja, der ist sehr auffällig, weil da gibt es kein Kleingedrucktes. Briefe von Banken haben wohl offensichtlich immer Kleingedrucktes. Also sprich so ein Impressum, Vorstand, wie du sagst.
Ja.
Das steht da normalerweise drin. Und dieser Brief hatte eine Briefmarke. Das heißt also, der ist nicht durch so eine Frankiermaschine verschickt worden, sondern tatsächlich mit einer aufgeklebten Briefmarke verschickt worden. Und wenn du mal drauf achtest, die Briefe von deiner Bank oder von deiner Versicherung, die haben keine Briefmarken.
Das stimmt. Und das ist dem oder derjenigen aufgefallen und hat es gemerkt, deswegen, dass er nicht draufklicken darf?
Ja, so habe ich es verstanden. Also es war halt alles ein bisschen fishy. Und natürlich, wenn man den Link dann anschaut, ja, ich weiß, wenn du, also ich finde das System QR-Code scannen generell nicht gut gelöst. Also ich habe ein iPhone, ich finde es nicht so gut. Ja?
Ja.
Also du siehst, also du nimmst dein Handy, scannst den QR-Code und siehst unten in so einer gelben Box voreingeblendet, glaube ich, eine Vorschau von der Adresse. Nicht die komplette, sondern nur eine Vorschau.
Ja.
könnte man schöner machen, sage ich mal. Und auch da könnte man schon sagen, ey, also in dem Moment, ja, könnte man das ein bisschen visueller darstellen und die Adresse besser vorwarnen vielleicht, keine Ahnung.
Ja, ist richtig. Ich habe übrigens gehört, in diesem Zusammenhang mit Briefmarken, wann hast denn du das letzte Mal einen Brief verschickt mit Briefmarke?
Oh, ein Brief, also ein Pakete verschicke ich oft. Liebesbrief, nee, den gebe ich einfach hier ein Zimmer weiter, dann brauche ich nicht einen,
ich verschicke das. Ich habe, dann machen wir es als Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Heute, wir nehmen am 7. Februar auf, es ist Samstag, wir kommen dann raus am 10. sind noch 4 Tage hin bis Valentinstag. 14. Februar ist Valentinstag. Und diese Woche bringt die Post wohl eine neue Briefmarke raus. Die kann man im 10er-Pack kaufen. Zum Aufkleben muss man also nicht schlecken dran. Und zwar ist es von diesem Kinderbuch mit dem, ist das ein Hase? Ja, es sind 2 Hasen. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Bis zum Mond und zurück. Ja. Und von denen gibt es jetzt 95 Cent Briefmarken im 10er-Pack zu kaufen. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust, vielleicht diese Woche, vielleicht zum Valentinstag, doch mal einen Liebesbrief zu schicken. Oder einfach ein Hallo.
Wunderschön, Tobi, wunderschön.
Ja, wir sind nicht nur ein Technik-Blog, sage ich schon, Technik-Podcast, sondern hier auch so ein Romanzen-Podcast.
Ja. Phänomenal. Erzähl das nicht deiner Frau, weil sonst hat sie wieder einen Kommentar bei uns, aber gut. Was hast du noch auf dem Zettel? Ich habe noch eins, aber das hast du, glaube ich, auch. Ein Thema hast du, glaube ich, auch vorbereitet.
Ne? Ich habe noch 3, dann fange ich mal an. Dann rein. Okay, pass auf. Wrestling. Also ist ja etwas, eine Sportart, die ich nicht gucke.
Ey, wir haben heute ein Themenfieber Wrestling, okay.
Ja, es geht um Wrestling. Und zwar gab es vor kurzem den Royal Rumble. Das ist wohl offensichtlich, ich bin da jetzt wirklich kein Fachmann drin, eine der größeren Shows, die da machen. Jetzt vielleicht nicht so Super Bowl-mäßig, aber schon eine größere. Und die fand dieses Mal in Saudi-Arabien statt. Und da nicht so viele Leute hinfahren anscheinend, war die Halle halb leer. Also auch bei den Fernsehübertragungen war es ein bisschen blöd gelöst, weil du hast halt diesen Ring gesehen, wo die da halt wresteln und umeinander fliegen. Halt
auch von der Atmosphäre, ne?
Ja, natürlich. Und im Hintergrund waren halt Sitzplätze zu sehen, rängeweise, alles leer. Und ab und zu mal sitzt da einer und so weiter.
Weißt du noch, bei Corona, als die Fußballstadien leer waren, das war auch komisch, das konntest du nicht anschauen. Das
richtig.
Einfach komisch.
Ja, genau. Also, aber so bei so einer Royal Rumble Show, glaube ich, da gehört es schon dazu, dass da gejohlt wird und alles. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Der Hintergrund für diese leeren Ränge ist ganz witzig gewesen, denn eigentlich war der Event ausverkauft. Eigentlich. Was aber passiert ist, dass Bots die Tickets gekauft haben. Und für $30 oder was auch immer und dann halt gleich für 300 weiterverkaufen wollten auf Kleinanzeigen und was nicht alles. Und offensichtlich aber nicht genügend Leute Bock hatten, nach Saudi-Arabien zu fliegen und auch noch für so ein Ticket $300 in die Hand zu nehmen. Und deswegen sind die dann auf ihren Tickets sitzen geblieben, die Bot-Betreiber. Aber worauf ich hinaus will ist, du erinnerst dich, wir machen ja einmal im Jahr so einen Männerausflug, Guns N' Roses letztes Jahr, davor AC/DC, dieses Jahr haben wir noch nichts. Irgendwie kamen auch noch keine Ankündigungen, wo wir beide gesagt haben, hier, das läuft, Foo Fighters habe ich entdeckt, die wolltest du nicht, aber okay, wir finden was. Egal.
Wir finden was.
Aber es ist doch immer so, wenn so eine super Sache kommt, dass du, also bei mir ist so, ich habe die ganze Familie am Rechner. Und um 10 Uhr startet der Verkauf und irgendwie 4 Leute, 5 Leute gleichzeitig schaffen es nicht, auch nur ein Ticket zu kriegen, weil diese Bots offensichtlich einfach viel, viel schneller sind als wir. Da muss man doch was dagegen tun können und geht wahrscheinlich auch und ich kann mir vorstellen, dass Eventim und wie sie alle heißen,
ja, nicht wie sie alle heißen, es gibt nur noch Eventim, das ist das Problem. Es gibt ja nur noch Eventim. Das ist, ich glaube, da ist nicht mehr viel Konkurrenz in dem Business, ja.
Ja, aber denen also kann ja auch nicht Interesse sein, dass da die Bots drankommen. Also die Frage ist, wie kriegt man es hin, dass man da wirklich so ein Captcha wieder nochmal neu erfindet, dass das wirklich dann auch so macht, wie es sein soll.
Naja. War das nicht sogar so, dass die Tickets auf Namen ausgestellt waren?
Bei diesem Wrestling?
Nee, oder bei den Konzerten, mit denen wir waren. War das nicht sogar?
Nee. Also ich kenne das jetzt, das Problem ist ja, du kannst es ja nur auf einen Namen machen, aber du kannst ja 5 Tickets kaufen. Und dann stehen die alle auf Tobias Schrödel oder auf Rüdiger Trost oder sonst irgendwas.
Also ich weiß, ich habe schon mal Tickets gekauft, wo ich den Namen von allen, die mitkommen, eingeben musste.
Also okay. Das gibt dann es schon auch. Dann kannst du sie nur über Zweitmarkt weiterverkaufen, der lizenziert ist quasi.
Genau, aber ich Also ich habe auch noch nie gesehen, dass da Ausweiskontrolle war jetzt am Eingang. Also das gibt es natürlich dann auch nicht. Aber naja, immerhin theoretisch möglich. Und dann macht den Wiederverkauf schwerer.
Ja, hoffen wir mal, weil ich finde das einfach, also das ist wieder so ein Ding, wo du einfach Bots zum Kotzen findest.
Wie auch immer. Ja. Ja, gibt es irgendeinen Einsatzzweck, wo du Bots nicht zum Kotzen findest? Nee, weil
eben, das ist ja das.
Genau, ja, also ich sehe jetzt auch immer wieder diese Fotos, man weiß natürlich auch nicht, da sind die echt oder nicht, so von diesen Bot-Farmen in ja, wahrscheinlich China, wo du eine Wand voller Handys hast, die alle irgendwie irgendwas laufen haben, irgendwelche Social-Media-Accounts laufen haben.
Ja.
Ja, also das ist natürlich auch schwer zu erkennen, weil dieser Bot ist halt einfach ein ganz normales Endgerät, das wahrscheinlich auch maschinell irgendwie gesteuert wird, aber erstmal für das Social Network oder für den Server, den Sie ansprechen, als ganz normaler Nutzer daherkommen. Also, naja, nicht so geil. Ja. Wo wir schon in China sind.
Du wirst immer besser.
Notepad++. Ich bin ja jetzt schon lange Apple-User, aber ich weiß noch, dass ich Notepad++ gern genutzt habe. Das war wirklich damals, als ich noch unter Windows war, als ich dieses Tool entdeckt habe, dachte ich, wie habe ich vorher gearbeitet? Das ist ja das Geilste überhaupt, weil Texteditoren gibt es natürlich wie Santa Mea, aber der ist einfach von der Bedienung her und von den Funktionen her ein Traum.
Ja, also, muss ich dir zustimmen. Habe ich auch genutzt, habe ich geliebt, phänomenal. Vermisse ich auch ein bisschen auf dem Mac, ja, ehrlich gesagt.
Gibt es da was Vergleichbares? Vielleicht kennt ihr was.
Nee, also ich arbeite mit Smultron. Das ist also so ein Editor, der kann ein bisschen mehr als nur Edit, sage ich jetzt mal. Der macht auch ein bisschen Farben, wenn es ein PHP-File ist und so weiter. Das reicht mir eigentlich. Aber Notepad++ hat einfach was gemacht.
Ich habe TextMate, ist auch schön, aber auch nicht so geil wie Notepad++. Aber warum kommen wir drauf? Offensichtlich war diese Software Teil einer staatlich gesteuerten Spionageattacke. Denn ein Threat Actor aus China hat das kompromittiert und hat von Juni bis Dezember letztes Jahr die Updates manipuliert. Also hat
aber nicht
Zugriff
für alle. Nein, das habe ich auch gelesen, nicht für alle. Aber erzähl erst mal, wie das ablief.
Naja, die haben Zugriff auf den Server, auf den Update-Server gemacht und haben sozusagen die Update-Files ausgetauscht und haben dort Malware eingeschleust, was natürlich erstmal also nicht einfach zu tun ist, ja, weil du hast ja so eine Update-Datei, ist ja in der Regel auch nicht einfach nur eine Datei, die da liegt, die du runterlädst, sondern die ist ja auch signiert. Also normalerweise ist ja der Entwickler, der ein Programm schreibt, der kompiliert die Software und signiert die dann mit seinem Key, damit der es runterlädt, sieht, aha, die Datei wurde tatsächlich von dem Entwickler genau so zum Download bereitgestellt. Und es hat ja trotzdem funktioniert.
Genau. Was ich gelesen habe, ist, dass die quasi als Man in the Middle vor dem Update-Server waren und den Traffic umgeleitet haben auf ihren Update-Server, aber eben nicht für alle, sondern offensichtlich nur für sie interessante Menschen. Deswegen fiel es auch so lange nicht auf, stand in dem Artikel, den ich da noch im Kopf habe, so ein bisschen, weil es eben nicht alle betraf und man das dann wirklich nur auf einzelne Personen wiederfinden konnte, die mehr.
Ja, und was man jetzt tun kann, ist natürlich jetzt nochmal ein neues Update laden, also das Problem ist erkannt und wenn man jetzt eine neue Version hat, dann wird auch eine Version geladen und man ist sich sicher, dass diese Sicherheitszertifikate dann auch richtig getestet wurden und dass alles wieder sauber ist. Aber trotzdem zeigt das ja wieder, dass du im Prinzip jede Software, die du aktualisieren musst oder darfst, auch mit einem Problem mitkommt, gegebenenfalls.
Ja.
Weil, also wenn ich jetzt an Spionage denke oder an Geheimdienste, die einen überwachen, dann denke ich zuletzt an so ein Tool wie Notepad++.
Das stimmt. Ja, wobei so Supply Chain-Attacken hatten wir ja schon öfters auch, die dann irgendwelche Tools genutzt haben, insbesondere so diese Log4j ist ja ein Beispiel gewesen, war also eine Bibliothek, die viele Entwickler eingesetzt haben, um Debug-Logging zu machen. Und das war halt in, keine Ahnung, Trilliarden von Programmen integriert und die war manipuliert. Das ist natürlich dann schwierig.
Aber normalerweise hast du da so Remote-Management-Tools, die da infiltriert werden, damit du Zugriff auf viele Netzwerke hast. Ja. Ja, aber jetzt im Fall von Notepad++, das ist wahrscheinlich auch super verbreitet, aber trotzdem spannend. Also das sind Dinge, die man so leicht nicht erkennen kann. Ja.
der Punkt ist ja, die wollen ja erstmal ins Netz. Also es geht ja nicht zwingend darum, dass der Notepad++-User unbedingt das Angriffsziel ist. Aber es hilft vielleicht, erstmal ins Netz zu kommen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Notepad++ ist ja auch was, was vielleicht eher Techniker und Technikerinnen nutzen, Entwickler, Entwicklerinnen. Die haben ja unter Umständen auch ab und zu mal einen Admin-Account. Also das kann schon auch erstmal eine Zielgruppe sein, die durchaus interessant ist.
Ja, hast du recht. Also sag mal so, der Normal-User hat das Tool wahrscheinlich nicht installiert. Ja?
Genau, also im Accounting wird das eher selten zu finden sein, vermutlich.
Vermutlich, ja.
Ich mache jetzt mal Werbung für ein Tool.
Ja. Achso, nee,
für ein Tool. Ja. Okay. Für alle Hörerinnen und Hörer, es gibt einen ganz tollen Dienst, der heißt Intracast. Intracast ist ein Podcast für Firmen, den Rüdiger Trost und ich einsprechen, wenn eine Firma dafür bezahlt und das haben möchte. Und dann bekommen sie einen spezialisierten Podcast. So, jetzt aber zurück. Der Name Intracast ist ein Kofferwort von Intranet, weil es eben spezialisiert ist auf oder personalisiert ist auf eine Firma, und von Podcast. Jetzt gibt es was ganz Neues, Rüdiger. Das heißt Auracast.
Schon mal gehört? Auracast.
Nee. Das hat was mit Bluetooth zu tun, Bluetooth-Audio, und ist etwas, was jetzt in Frankfurt am Flughafen in Terminal 1 an den Gates 16 und 17 testweise verbaut wurde. Da sind sogar Leute von Samsung extra aus Südkorea hergeflogen nach Frankfurt und haben ein paar Samsung-Handys und Bluetooth-Kopfhörer und so weiter mitgebracht zum Testen. Und haben Auracast ausprobiert.
Okay, was macht das? Also ist das
Auracast ist ein Teil vom Bluetooth LE Audio Standard, der relativ neu ist, und dann dein Telefon und deine Kopfhörer müssen das können. Aber was da passiert ist, wenn du an dem Gate rumstehst und es kommt eine Durchsage, kommt die auch in deinen Kopfhörer rein, in deine Bluetooth Kopfhörer, während du Musik hörst, während du unseren Podcast hörst, und du verpasst die Ansage nicht. Also du musst deine Kopfhörer nicht mit dem Terminal gepairt haben, sondern du hast das Pairing natürlich nur mit deinem Handy durchgeführt, und das ist wie so eine Rundfunkausstrahlung und aktivierte Bluetooth Kopfhörer an diesem Terminal, an diesem Gate, kriegen dann die Ansage mit.
Das hört sich wirklich ganz furchtbar an, Tobi, weil ich will nicht, dass mein Podcast unterbrochen wird, weil es heißt, jetzt darf er bei die Boardinggruppe 3 einsteigen. Und so. Ich will das, interessiert mich nicht. Ich kann lesen.
Ja, ich höre sowas nicht, weil ich steige bei Boardinggruppe 1 oder 2.
Ja.
Nicht wie du bei
Hon-Circle-Member. Ja,
nein,
brauchst gar nichts. Die Hörer wissen das, Tobi. Die wissen, du bist stinkreich. Nichts, du fliegst nur private. Die wissen das schon. Alle. Also. Ich habe das mal gehabt in einem Langstreckenflug, da guckst du deinen Film über ein Board Entertainment und der Film wird immer unterbrochen, wenn da eine Durchsage vom Kapitän kommt.
Ja. Und das Schlimme ist, du weißt, jetzt sagt das gleich auch noch auf Englisch.
Genau.
Ja. Dann geht nämlich der Film 3 Sekunden wieder an und dann kommt er erst in Englisch. Und
ich will am Gate nicht vollgelabert werden, wenn ich in der Früh meinen Podcast höre.
Also, lieber Intracast als Auracast.
Auracast. Wo ich es mir gut vorstellen kann, ist zum Beispiel, wenn wir wieder mal irgendwo einen Live-Podcast machen, in einer lauten Umgebung zum Beispiel, dann wäre es natürlich geil, wenn die Leute einfach ihre AirPods oder ihre Kopfhörer aufsetzen und kriegen das draufgeballert. Ne?
Oh,
so wie Silent Disco, Silent Podcast, sowas.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja dann tatsächlich etwas, was man auch für Werbung nutzen kann. Und ich merke jetzt schon wieder, dass diese eigentlich gute Idee an dem Terminal auch kaputt gemacht werden kann, weil du brauchst bloß die Technologie. Und jetzt machen wir uns nichts vor, wahrscheinlich werden in 3 Jahren alle Kopfhörer Auracast unterstützen. Und dann läufst du an so einem, keine Ahnung, Würstchenbude vorbei und dann sagt er dir in deine Musik rein, in deinen Podcast rein, hey, hast du nicht Bock auf ein paar heiße Würstchen mit scharfem Senf?
Ich kann mir vorstellen, dass das stark reglementiert ist, wer das nutzen darf. Also wahrscheinlich am Flughafen, in der Bahn, Polizei, keine Ahnung. Aber wenn das jeder nutzen darf, wenn jeder da irgendwie den Zugriff auf meinen Kopfhörer bekommt, das kann und will ich mir nicht vorstellen.
Bis das einer merkt, dass da einer das ausstrahlt, im Vorbeigehen an so einem Würstchenbudenstand oder auch, ich sag mal, in der Fußgängerzone. Da kannst du, also ich kann doch in meinem Geschäft machen, was ich will. Da stelle ich das am Eingang auf und wenn dann einer vorbeiläuft an meinem, keine Ahnung, T-Shirt-Shop,
Das, wow. Da hast du es wieder wie bei LinkedIn. Wenn mir ja. einer was Werbung auf die Kopfhörer ballert, kaufe ich sein Produkt nicht, egal was er hat.
Aber wir merken Prinzip. Jetzt schon bei dieser schönen Idee, die eigentlich so nett angefangen hat, dass wir zwei jetzt schon merken, die ist eigentlich übermorgen kaputt.
Es hat nicht, ich will nicht zugeballert werden am Gate. Wie oft denn noch? Ja. Ich will, dass die alle ihre Fresse halten in der frühen Einsteigen. Ich will nichts hören.
Aber wir haben es schon wieder kaputt gedacht. Aber apropos kaputt, lass uns mal über Apple reden.
Ich reg mich immer noch über Auracast, aber red du über Apple, ich reg mich ein bisschen auf.
Gut, okay. Also, Apple-Tastatur auf dem iPhone seit iOS 26 ist kaputt. Ich hasse es. Jetzt mal ganz ehrlich, also es gibt tausende von Menschen, die auf Threads oder Mastodon oder sonst irgendwas sich auskotzen, weil man auf dem iPhone nicht mehr gescheit tippen kann. Es kommt nur noch Scheiße raus. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber es muss eine so minimale Änderung gewesen sein von dem Touchpoint. Wenn du den Buchstaben nicht richtig triffst, nimmt er immer das daneben. Es kommt nur Müll raus.
Also, wir haben dieses Thema schon mal gehabt, wenn du dich erinnerst. Ich habe mich da schon mal drüber aufgeregt, dass es nicht funktioniert nach irgendeinem iOS-Update. Ja. Ne? Da war es irgendwie auch, erinnere ich mich noch irgendwie, da habe ich noch sowas mit dicke Finger so im Kopf, keine Ahnung. Kann natürlich bei dir nicht der Fall sein. Auf gar keinen Fall kann das der Fall sein. Ich muss sagen, ich habe es nicht gemerkt, weil ich nutze auch nicht die Apple-Tastatur, weil die scheiße ist, schon immer scheiße war.
Wie? Was ja, nutzt du dann bitte auf dem iPhone für Tastatur? Ja. Du sprichst, oder was?
Nee, ich sag's ungern, aber ich habe Gboard. Ich habe eine Google-Tastatur, die vom Swipen, vom Tippen her unfassbar viel besser ist, leider, als die Apple-eigene Tastatur.
Okay, das ist eine App, die installierst du und dann hast du unter Keyboard kannst du die auswählen.
Es ist eine Keyboard-App, ja. Du kannst seit Jahren kannst du Custom-Keyboards installieren. Und ich habe auch die Apple-Tastatur, die ist noch drin. Also du kannst umschalten mit einem Klick, dass du auch die Original-Tastatur bekommst, weil ab und zu, wenn die Tastatur-App abschmiert, was ab und zu mal vorkommt, also selten, aber kommt mal vor, dann brauchst du natürlich ein Fallback, weil ohne Tastatur hast du natürlich verloren. Und dann kommt immer die Apple-Tastatur. Die läuft eigentlich immer so ein bisschen im Hintergrund mit. Aber dieses Gboard zum Beispiel, wenn du viel swipest, weißt du, die jungen Leute wie ich, die tippen ja nicht, sondern die swipen ja über die Tastatur. Da geht zack, 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 zack. Das hat der David mir mal gezeigt, ein Kumpel. Und ich habe, also ist schon lange her, da hab ich gedacht, was ist das für ein Scheiß, braucht doch kein Mensch. Habe ich es getestet, ist leider geil. Also,
was deswegen. Mich jetzt ein bisschen irritiert, Rüdiger, ist, ich schicke dir jeden Tag, ich weiß nicht, Dutzende Nachrichten, dass uns meine Frau uns zwei schon Piep nennt. Mhm. Okay? So. Und jede zweite davon ist nicht mit meinem Tippfehler, sondern die ist einfach Buchstabensalat. Und du sagst mir nicht, dass es eine fucking funktionierende App gibt, die das ersetzt und lässt mich jeden Tag. Sag was zu deiner Verteidigung.
Es gibt zwei Gründe dafür.
Jetzt kommt.
Der erste Grund ist, ich wollte es dir im Podcast erzählen. Und der zweite Grund ist, ich finde es auch ein bisschen witzig. Ich kann ja mal eine Nachricht posten. Das ist wirklich, das sind Hieroglyphen. Das ist nicht zu erkennen, was du da willst.
Findest du das witzig oder was? Ja. Und was heißt hier, ich wollte es dir im Podcast erzählen? Wann denn? Zur 250. Folge oder was?
Das ist echt witzig. Also es ist schon, das ist schon Highlight. Das sind schon echte Highlights.
Wahnsinn. Ich stelle mir jetzt
vor, sitzt du da, keine Ahnung, auf dem Klo und tippst gerade und schickst es ab. Die sagen, ist schon wieder, das geht schon wieder nicht. Und das, ich find's gut.
Ich mag's nicht. Ich glaube, ich werde mir das Gboard installieren und immer, wenn ich dir schreibe, werde ich es nicht nutzen. Ja,
probier's mal aus. Also es ist, ich nutze es seit Jahren und ich will auch weg von dem ganzen Google-Scheiß, aber da habe ich jetzt noch keine bessere gefunden.
Wahnsinn.
Weil ich glaube, auch für iOS gibt es jetzt auch nicht so super viele Anbieter, die jetzt da geile Tastaturen bauen oder programmieren.
Ja. Ich habe noch zwei Tastaturthemen und ich beruhige mich jetzt einfach mal ganz kurz noch um. Okay. Ich glaube, ich habe es erzählt letzte Woche, dass ich in die Schweiz gefahren bin. Ich war in Solothurn, das ist so eine Dreiviertelstunde von Bern entfernt. In Solothurn gibt es ein Museum. Das heißt Enter, also wie die Enter-Taste, Enter Technikwelt und ist von zwei, glaube ich, relativ offensichtlich betuchten Sammlern gebaut worden, die Technik sammeln. Und zwar ganz verschiedene Geräte. Also viele Computer auch, von Apple I angefangen bis auch immer. Also die machen dem Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn durchaus Konkurrenz, muss ich sagen. Und die haben sehr, sehr schöne Sachen. Und einer der Stiftungsinhaber oder Stiftungsgründer sammelt auch, deswegen bin ich hauptsächlich hin, Verschlüsselungsmaschinen. Und da war ich auf so einem Event, erzähle ich gleich noch, weil da komme ich gleich noch zu einem Thema, aber da war auch so ein, ich sag mal, so ein Technikflohmarkt und ein paar Stände und da wurden auch von dem Museum, was die hatten, wurden ein paar Sachen verkauft, was sie doppelt und dreifach hatten und auch andere Leute konnten verkaufen. Und ich habe ja ein iPad 11 Zoll, iPad Pro 11 Zoll, das ist von 2018. Mit so einer schönen Hülle, mit einer Apple-Tastatur, die gab es damals noch. Jetzt gibt es ja nur noch mit diesem Klick an für, keine Ahnung, 600 Euro, die spinnt völlig. Also auf jeden Fall hat das noch eine schöne Tastatur, aber 2018 bis jetzt, manchmal tut es die nicht mehr. Ich weiß, es liegt nicht an den Kontakten, die reinige ich. Es funktioniert einfach manchmal nicht und das ärgert mich. Und ich wollte mir schon längst eine neue Tastatur kaufen, die gibt's aber nicht mehr. Und jetzt schau mal an, ich laufe da über diesen Flohmarkt. Und dann sehe ich das hier im Original verpackt.
Ach, witzig.
Eine Tastatur.
Der Preis ist noch drauf.
iPad Pro 11 Zoll. Und jetzt halt dich fest, ich zeig's dir mal hier.
Ja.
Fünf Franken. Klar, logisch, weil dieses iPad hat kein Mensch mehr. Also was für ein Zufall. Ich fahre nach Solothurn in die Schweiz, laufe über den Flohmarkt und sehe diese Tastatur, die ich ewig haben wollte, für 5 Franken. Habe mir die natürlich sofort gekauft und dann erst zu Hause dann installiert und freue mich wie Bolle, weil es funktioniert endlich wieder.
Geil. Ja, ist super.
Bis ich gemerkt habe, dass jetzt statt dem Ausrufezeichen das Plus kommt und die Klammer... Und es ist natürlich eine Schweizer Tastatur.
Natürlich.
Und genau wie du es jetzt nicht gemerkt und nicht dran gedacht hast, habe ich auch nicht dran gedacht. Ja. Und ich kann kotzen, jetzt habe ich eine Tastatur, die funktioniert. Und kommen die falschen Zeichen.
Ja, musst du halt deinen Schreibstil umstellen.
Genau, ja. So ist es ja.
Schreibst du jetzt auch Schweizerdeutsch, so passt schon.
Genau, dann kannst du es noch weniger lesen als vorher vom iPad.
Ja, es ist jetzt die Frage, ob die Screen-Tastatur mehr wehtut oder ein Schweizer Tastatur-Layout mehr wehtut. Weil ich würde sagen, ersteres ist schlimmer. Weil wenn du mal wenn du unterwegs bist und musst schnell was tippen, reicht das auch. Aber wenn du jetzt mal wirklich ernsthaft im Zug sitzt 2 Stunden, willst was arbeiten, hast keine Tastatur, hast verloren. Dann ist das iPad einfach nicht das Gerät dafür.
Das ist richtig. Also mein letztes Buch habe ich mit dieser iPad-Tastatur auf dem iPad geschrieben, komplett.
Nicht mit der Screen-Tastatur, sondern mit der.
Deswegen ist die wahrscheinlich auch kaputt, weil da wirklich durchaus viele Zeichen drüber gelaufen sind. Ja. Aber ich habe es jetzt umgeändert. Ich kann diese Tastatur nehmen und habe hier ein deutsches Tastaturlayout draufgesetzt, weil ich halt noch im Kopf weiß, wo es Ausrufezeichen ist, nämlich über der 1. Mach
doch Aufkleber auf die Tasten. Das heißt, hier ist Ausrufezeichen. Hat doch Aufkleber. Ich schicke dir welche.
Schaffe ich so. Okay. Naja.
Gut.
Soll ich mein drittes Tastaturthema noch bringen oder möchtest du?
Hau raus.
Okay, du erinnerst dich, ich habe dir letztens erzählt, dass wir haben über die Erkennung von Tippverhalten gesprochen, ganz kurz. Und ich habe gesagt, ich habe da früher mal Uni Regensburg, wenn ich es richtig im Kopf hatte, es war die Uni Regensburg und es war Professor Dr. Dieter Bartmann und die Software hieß Psylock. Und was die halt gemacht haben, ist, dass man anhand von man musste einen Satz tippen, einen relativ langen Satz zwar, mit, keine Ahnung, einem Komma und einem zweiten Satz, wie auch immer. Und dann konnten die anhand deines Tippverhaltens herausfinden, das hat der Rüdiger Trost getippt oder der Tobias Schröder. Und der entscheidende Punkt, warum man das nutzen konnte, war zum Login, also du brauchst jetzt kein Passwort, aber auch aus forensischen Gründen. Du konntest also mit dem Root-Passwort oder dem Admin-Passwort mehrere Leute ausstatten, beziehungsweise mehrere Leute kannten das Admin-Passwort. Du konntest aber feststellen, wer hat Delete Sternpunkt Stern getippt, war das der Rüdiger oder der Tobi und hat damit die Systeme gelöscht. Für solche Dinge. Das war sehr spannend. Und ich habe in Solothurn eben, in dieser Technikwelt, bei dem Flohmarkt auch, mit Verschlüsselungsmaschinen, deswegen bin ich hin, da war.
Bevor du da weitergehst, lass das nochmal kurz setzen lassen, weil die können anhand der Art, wie du tippst, identifizieren, wer du bist.
Ja.
Jetzt überleg mal, wenn du in WhatsApp in beliebigen Messenger irgendwas tippst, dann sieht ja die andere Person schon, dass du was schreibst. Das heißt, du fängst schon an zu übertragen. Das heißt, die Übertragung zum Anbieter beginnt in dem Moment, wo du die Taste drückst.
Ja, also, aber das wird nicht funktionieren. Ja, vielleicht unter Umständen ja, aber es geht hier um, wir reden von Millisekunden, wenn du zum Beispiel DAS tippst, wie schnell das S nach dem A kommt und so weiter. Das wird bei der Übertragung fehlen. Also bei diesen drei Punkten, die da schon blinken, wenn du tippst, wird das nicht übertragen. Auf dem Gerät selbst, lokal, mit Sicherheit, das wird heute auch auf den Smartphones gehen und ich bin auch sicher, dass die das machen und nutzen. Ich glaube, du hast es erzählt bei den neuen WhatsApp-Regeln. Nee, nicht WhatsApp, was war's? Die neuen AGBs von TikTok. Wenn du bei TikTok tippst, dass die App, die kann das selbst mitmachen und die wird wissen. Also da, wenn ich dein Handy nehme und in TikTok was reinschreibe, wissen die, das war gar nicht der Rüdiger, es war jemand anders. Ja. Aber worauf ich hinaus will, bei diesem Flohmarkt, wo ich da rumgelaufen bin und da gab es dann Vorträge auch und ich bin extra hingefahren für einen super Vortrag, Operation Ultra, das ist das Knacken der Enigma gewesen, Erich Blösch hat den gemacht, phänomenale Folien, sowas habe ich noch nie gesehen, die waren so grandios animiert und danach gab es noch einen Vortrag über die Fialka, das ist eine russische Verschlüsselungsmaschine, die schauen übrigens so aus, ich zeige ihn dir mal und ich werde natürlich gerne in die Shownotes auch ein Foto machen, das ist ein C36 hier. Schau mal, es schaut ein bisschen so aus wie so eine kleine Enigma.
Ja. Ja, okay.
Mit Walzen und
so. Schaut so ein bisschen aus. Also im ersten Mal hätte ich an eine alte Fotokamera gedacht, aber wenn man es aufmacht, dann sieht man die Walzen, es schaut ein bisschen anders aus. Aber so von der Haptik schaut es aus wie so eine alte Rolleiflex-Kamera, so ein bisschen.
Ja, wirst du auf dem Foto sehen, dass vielleicht, weil ich sie schräg reingehalten habe, aber wie auch immer. Die hatten einen Schlüsselraum von 3,9 Millionen Möglichkeiten. Das ist also jetzt heute leicht zu knacken, aber die ist von 1936 und macht das Ganze mechanisch. Wie auch immer. Der entscheidende Punkt ist, ich bin dann beim Rumlaufen danach an einen Stand gekommen, wo folgendes Gerät stand. Und jetzt zeige ich dir einfach so einen Kasten, der ist aus Metall. Sieht aus wie eine große Zigarettenschachtel aus Metall. Und das ist ein Burst-Decoder. Den hat mir mal jemand geschenkt, weil er sagte, du machst doch mit Verschlüsselung. Jetzt habe ich aber aufgehört bei Pen and Paper und bei solchen Maschinen und mit so Funkteilen habe ich mich nie beschäftigt. Aber da stand genau dieses Gerät und dann bin ich zu dem Stand hin und sagte, hey, pass auf, ich habe sowas auch, aber ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Mit dem Ganzen. Und dann sagt er, ja, pass auf, ist relativ einfach, mit dem Ding kann man funken. Also erstmal machst du deine Verschlüsselung auf dieser Maschine, wie meine zum Beispiel, und hast dann irgendwie, schickst halt nicht Angriff von Westen, sondern halt X358LPQ oder sonst irgendwas. Und jetzt spiele ich dir was vor, weil du das dann nämlich funken wirst. Also du hast damals im Krieg oder im Kalten Krieg hast du viel gefunkt und auch Spione funken. So, und jetzt spiele ich dir mal was vor, nämlich, ich hoffe, du hörst es, ich mache mal laut, ein Morsecode. So, jetzt pass auf. So, was du gerade gehört hast, war, ich glaube, es hackt. In Morsezeichen.
Habe ich natürlich erkannt, klar.
Nein, natürlich nicht. Aber dir ist was aufgefallen. Es war relativ langsam und es war auch nicht stringent. Das war nämlich von einem Mensch gemorst. Und das Spannende ist, das hat er mir erzählt, auch beim Morsen, wenn du ein guter Morser bist, hörst du raus, wer die Gegenstelle ist. Also du hast eine Art Handschrift beim Morsen. Und das war für die Spione im Kalten Krieg ein Problem, weil die Russen oder die Amerikaner oder wer auch immer wussten, ah, guck mal, da funkt wieder der Spion, der vor 3 Wochen schon irgendwas geschickt hat, der ist wieder aktiv oder sonst irgendwas. Deswegen haben die diesen Burst-Decoder genommen und da hast du hier, ich zeig dir das mal kurz, da stellst du hier nämlich die Buchstaben ein, die du gemorst haben willst und dann nimmst du von unten diese kleine Spindel hier, du siehst, und dann drehst du. So, und dann kommt hier, ist da so ein Anschluss. Das geht dann quasi in dein Morsegerät rein und dann passiert Folgendes. Dann hört sich das so an.
Okay, deutlich schneller.
Das ist die gleichen Zeichen, viel, viel schneller, das ist das eine. Und exakt gleich im Abstand. Mhm. So, also da ist, die Pausen sind alle gleich. Und damit nimmst du die Handschrift weg und hast dem Spion die Möglichkeit zu gegeben, weiterhin weniger Metadaten, nenne ich es jetzt mal, über sich selbst preiszugeben, weil du eben nicht wusstest, ob das der Spion A oder B.
Total krass, ja. Ja, dass man damals schon dran gedacht hat und das so auffällig war offensichtlich, dass man das verschleiern musste. Spannend, spannend. Ja. Also es ist immer wieder erschreckend, das ist alles Metadaten letzten Endes und wir reden eigentlich fast immer, wenn es um Überwachung geht, um Spionage geht, über diese Meta-Informationen, die wir gerne teilen, unbewusst teilen, automatisch teilen, die kommen einfach, die passieren einfach. Du kannst nicht sagen, ich kreiere keine Metadaten. Das geht nicht. Ja.
Also was das Beispiel, was der Typ in Solothurn noch genannt hat, ist folgendes, dass die U-Boote an dem Funken rausgehört haben, oh, der Zerstörer XY ist wieder in der Nähe, wir müssen aufpassen, weil der kann uns kaputt machen. Weil du hast an dem Funker gemerkt, es ist dasselbe Schiff.
Ja, ja. Spannend, spannend. Ja. Aber dann lassen wir es einfach mit Morsen, oder?
Und mit dem Krieg auch am besten.
Ja. Das ist gut. Das ist schön. So machen wir es. Also, danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.